NDR Info. Echo des Tages.
Mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Wir schauen gleich auf die Situation in Chemnitz. Nach der tödlichen Messerattacke und den fremdenfeindlichen Ausschreitungen geraten sächsische Behörden immer mehr in die Kritik. Auch weil ein detaillierter Haftbefehl im Internet aufgetaucht ist. Weitere Themen: das Rentenpaket, auf das sich die Große Koalition geeinigt hat. Wer profitiert davon? Was bedeutet es für die Beitragszahler? Dazu heute unser Kommentar. Wir berichten über die bemerkenswerte Selbstkritik von Bundestrainer Löw in Sachen WM aus und eine goldene Erdogan-Statue, die in Wiesbaden für viele Diskussionen gesorgt hat und nun vorzeitig abgebaut wurde. Der Fall Chemnitz weitet sich aus. Ein 35-jähriger Deutscher wurde am Sonntag durch Messerstiche getötet. Tatverdächtig sind ein Iraker und ein Syrer. Sie wurden kurze Zeit später festgenommen. Aber der Vorfall führte zu zahlreichen Protesten, deren Ausmaß die Polizei gleich mehrmals falsch eingeschätzt haben soll. Und dann wurde gestern Abend im Internet ein Haftbefehl gegen einen der Tatverdächtigen veröffentlicht. Daniela Karls in Dresden. Die zuständige Staatsanwaltschaft sagt, der Haftbefehl ist echt. Er beziehe sich auf den 22-jährigen Iraker. Wer hat ihn veröffentlicht?
Ja, das ist die große Frage des Tages. Im Moment können wir die noch nicht beantworten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es handelt sich ja hier auch um eine Straftat. Wer solche vertraulichen Daten veröffentlicht, der kann mit bis zu einem Jahr Haft oder eben einer Geldstrafe bestraft werden. Es wird jetzt eben geguckt, wer kann das gewesen sein. Offenbar ist das nicht so einfach. Auch Sachsens Ministerpräsident hat ja gesagt, wir wollen das ermitteln. Aber er hat auch schon durchblicken lassen, das wird schwierig werden. Denn so ein Haftbefehl, der geht durch viele Hände. Also da ist beispielsweise der Verteidiger, aber auch die Justizvollzugsanstalt, wo dann die Beschuldigten eben in U-Haft untergebracht werden. Das sind natürlich viele Leute in so einer JVA. Dann aber auch die Polizeidienststelle, die die Beschuldigten von ihrem Aufenthaltsort dann in die JVA bringt. Oder sogar auch Dolmetscher in diesem konkreten Fall. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wer das eben durchgestochen haben könnte. Und wir wissen es im Moment noch nicht.
Und was für Informationen stehen da drin? Also was hätte da nicht veröffentlicht werden dürfen?
Es gibt verschiedene Versionen dieses Haftbefehls, die kursieren von komplett sozusagen ungeschwärzt, also mit vollen Namen, Anschrift, mit Straße, Hausnummer, Wohnort, eben aber auch volle Namen der Richterin, von Zeugen, Staatsanwälten. Das ist sozusagen auch zu finden im Internet, wenn man richtig sucht. Es gibt auch Versionen, wo eben die Namen und die Adressen geschwärzt sind. Es wird auch nochmal in Kürze das Tathergehen beschrieben. Da steht eben beispielsweise, dass der Iraker beschuldigt wird, Daniel H. Mit einem mitgebrachten Messer, also quasi wird das ja eben auch der Vorsatz sozusagen damit unterstellt, eingestochen zu haben auf Daniel H. und zwar 5-mal. Das ist dann wiederum, fand ich auch interessant, weil es kursiert ja auch schon seit Tagen, dass da der Daniel H. abgeschlachtet worden sei mit 25 Stichen. Es sind also jetzt 5 Stiche, das stand da in diesem Haftbefehl drin. Also das sind schon viele Details, die bisher nicht bekannt waren und die auch in der Öffentlichkeit eigentlich nichts zu suchen haben, vor allem eben was die konkreten Namen und die Adressen der Beschuldigten angeht.
Die Polizei in Chemnitz oder generell die sächsische Polizei hat ja keine gute Figur gemacht. Weiß man, ob das Ganze auch Konsequenzen hat innerhalb der Polizei?
Im Moment wissen wir das noch nicht, weil ja eben noch ermittelt wird. Wir wissen ja noch gar nicht eben, was passiert ist. Aber es gibt heftige Diskussionen über die Führung der Polizei. Vor allem eben, sage ich mal, den sächsischen Innenminister. Der macht im Moment kein gutes Bild. Der laviert sich so ein bisschen von Pressekonferenz zu Pressekonferenz und muss dann immer wieder kurz eine Stunde, nachdem er was gesagt hat, kommen wieder Fakten raus, wo man hört, weiß, naja, das kann jetzt gar nicht ganz stimmen, was er da gesagt hat. Beispielsweise gestern Mittag gab es eine Pressekonferenz. Da hat er gesagt, dass die Polizei das nicht wissen konnte, dass da 7.500 Demonstranten nach Chemnitz gekommen sind und dass die Polizei deshalb nur mit so geringer Einsatzkraft vor Ort war. Dann sagt der Verfassungsschutz, wir haben am Mittag einen Lagebericht weitergereicht an die Polizei, wo wir gesagt haben, das werden sehr, sehr viele. Die Mobilisierung im Internet ist groß. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, hat die sächsische Polizei ein Führungsproblem, wenn sie die Lageeinschätzung des Verfassungsschutzes nicht ernst nimmt und entsprechend reagiert?
Daniela Karls über die aktuelle Situation in Chemnitz. Morgen will übrigens Sachsens Ministerpräsident Kretschmer Chemnitz besuchen und es sind weitere Demonstrationen angekündigt. Die Große Koalition von Union und SPD hat in Berlin ein umfassendes Sozialpaket auf den Weg gebracht und verspricht, Millionen Bürger damit zu entlasten. Es geht um eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung und vor allem um eine große Rentenreform mit einer doppelten Haltelinie. Das Rentenniveau soll langfristig stabilisiert werden auf dem jetzigen Niveau von 48%. Zugleich soll der Beitragssatz nicht über 20% steigen. Jörg Seiselberg war in Berlin dabei, als Bundesarbeitsminister Heil dieses Rentenkonzept vorstellte. Und Seiselberg hat auch Reaktionen von Oppositionspolitikern eingeholt.
Nicht gerecht, zu kurzsichtig und langfristig nicht finanzierbar. Von der Opposition gibt es keinen Beifall für das Rentenpaket der Großen Koalition. Die jungen Menschen, beklagt Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock, werden von der Regierung vergessen.
Jetzt mit dem Beschluss, der gefasst wurde, wissen nach wie vor Menschen meiner Generation, eigentlich alle Menschen unter 55 nicht, ob sie im Alter von ihrer Rente noch leben können.
Die Linke kritisiert unter anderem das festgeschriebene Rentenniveau von 48%. Sei viel zu niedrig. Davon könnten beispielsweise Verkäuferinnen oder Lkw-Fahrer im Alter nicht leben. Die FDP befürchtet, dass mit den jetzigen Entscheidungen das Geld in der Rentenkasse langfristig nicht ausreicht. Und AfD-Rentenexperte Jürgen Braun hält die Verbesserungen bei der Mütter- und Erwerbsminderungsrente für nicht ausreichend.
Es sind häufig Kleckerbeträge. Es wird den Arbeitnehmern, die hart unterwegs sind in diesem Land und viel zu tun haben, denen wird nicht viel zurückgegeben.
Arbeitsminister Hubertus Heil zieht trotz der Kritik aus der Opposition Zufriedenbilanz. Nach wochenlangem Fingerhakeln in der Koalition hat er sein Rentenpaket durchs Kabinett gebracht. Die Bundesregierung garantiert darin bis 2025 das aktuelle Rentenniveau von 48%. Sollte diese Marke bis Mitte des nächsten Jahrzehnts wackeln, will der Bund Geld zuschießen aus dem neu geschaffenen Generationsfonds. Überhaupt sagt Heil, der Vorwurf mit dem jetzigen Rentenpaket werde nur den Älteren geholfen, sei falsch.
Auch die Jüngeren profitieren, weil wir die Stabilität der Beiträge sichern. Sie sollen bis 2025 nicht über 20% steigen.
Geringverdiener werden bei der Finanzierung ihrer Rente besonders entlastet. Erst ab einem Monatsverdienst von 1.300 Euro sind künftig die vollen Sozialbeiträge fällig. Trotzdem gibt es später die volle Rente. Vor allem auf Druck der Union fließt auch mehr Geld für die Mütterrente. Für alle Kinder, die vor 1992 geboren wurden, werden der Mutter bzw. dem Vater ein halber Rentenpunkt gutgeschrieben. Und es gibt Verbesserungen für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig mit ihrer Arbeit aufhören müssen. Die Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente fallen weitgehend weg. Verbesserungen, die bis zu 32 Milliarden Euro kosten könnten. Angesichts derzeit sprudelnder Steuereinnahmen kein Grund zur Sorge, sagt Unionsfraktionschef Kauder.
Wir können uns das leisten, wir übertreiben es ja auch nicht. Und es bleibt dabei, dass der Haushalt ohne Neuverschuldung verabschiedet wird.
Der derzeit brummende Arbeitsmarkt und entsprechend hohe Finanzreserven der Bundesanstalt für Arbeit ermöglichen auch einen niedrigeren Beitrag zur Arbeitslosenversicherung. Um 0,5% soll dieser sinken. Ein klares Entlastungssignal, freut sich CSU-Landesgruppenchef Dobrindt.
Überall da, wo es möglich ist, muss dann auch gerade der Bund die Bereitschaft zeigen, den Bürger zu entlasten.
Ein Rentenpaket durchs Kabinett gebracht, Veränderungen bei der Arbeitslosenversicherung angeschoben. Es gibt, findet Hubertus Heil, schlechtere Tage für den verantwortlichen Minister.
Unterm Strich sehen Sie heute einen hochzufriedenen Arbeits- und Sozialminister. Es sind wesentliche Weichenstellungen gelungen,
die jetzt noch durch den Bundestag müssen und Anfang nächsten Jahres in Kraft treten sollen.
Die Große Koalition hat sich also bei der Rente geeinigt. Endlich richtige Regierungsarbeit, meint Dagmar Pepping in ihrem Kommentar.
Na also, geht doch. Union und SPD haben sich geeinigt. Endlich hat das Kabinett das sogenannte Rentenpaket von Sozialminister Heil beschlossen. Das ist keine Sensation. Die Eckpunkte standen auf Druck von Heils SPD bereits sehr detailliert im Koalitionsvertrag. Dass es länger als nötig bis zu dieser Einigung gedauert hat, hatte mit Verhandlungstaktik der Koalitionspartner zu tun. Gibst du mir, gebe ich dir. Klassische Politik. Am Ende ist ein Kompromiss herausgekommen, mit dem sowohl Union als auch SPD leben können. Und wichtiger, Beschlüsse, die vielen Menschen konkret helfen und Sicherheit geben, wie sie ihr Leben im Alter bestreiten können. Stichwort doppelte Haltelinie. Die Bürger können sich nun darauf verlassen, dass das Rentenniveau bis zum Jahr 2025 nicht unter 48% im Vergleich zum Durchschnittslohn sinkt, also nicht unter den derzeitigen Stand. Gleichzeitig darf der Beitrag zur Rentenversicherung nicht über 20% steigen. Das ist gut für die Jüngeren.
Beide Haltelinien sind finanzierbar, denn die Kassen sind derzeit gut gefüllt. Nicht nur bei der Rente, auch bei den Steuern. Trotzdem war es richtig, dass sich die Union nicht dem Druck der SPD gebeugt hat, das Rentenniveau bis 2040 zu garantieren. Eine so langfristige Garantie wäre unverantwortlich gewesen. Ab Ende des nächsten Jahrzehntes gehen nämlich die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. Auf einen Beitragszahler kommen dann immer mehr Rentner. Wie das finanziell zu stemmen ist? Diese knifflige Frage soll eine unabhängige Expertenkommission beantworten und hat dafür bis zum Frühjahr 2020 Zeit. Die Regierung sollte ihrer eigenen Kommission nicht vorgreifen, sonst kann sie das Gremium gleich abschaffen. Stichwort Ausweitung der Mütterrente. Ein Lieblingsprojekt der CSU. Kinder zu erziehen ist eine Leistung für die gesamte Gesellschaft und sollte deshalb vom Steuerzahler finanziert werden. Stattdessen müssen erneut vor allem die Beitragszahler der Rentenversicherung die zusätzlichen Milliarden für Mütter stemmen. Das ist nicht fair. Vollkommen richtig ist der Beschluss, Frührentner besser abzusichern, denn sie sind im Alter besonders häufig von Armut bedroht. Sie werden künftig bei der Berechnung ihrer Erwerbsminderungsrente so behandelt, als hätten sie bis zum regulären Renteneintrittsalter gearbeitet. Eine wichtige Reform, denn die Zahl der Menschen, die wegen einer Krankheit oder einer Behinderung nicht mehr arbeiten können, steigt seit Jahren deutlich an. Ebenso sinnvoll ist auch der Beschluss, Geringverdiener bei den Rentenversicherungsbeiträgen zu entlasten. Die Große Koalition hat nach der Sommerpause also gezeigt, dass sie arbeitsfähig ist. Gut so. Denn das Hausaufgabenheft ist voll.
Der Kommentar. Auf geht's. Der Kommentar im Echo des Tages von Dagmar Pepping. 2 Monate ist es jetzt her, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft geschlagen aus Russland abreisen musste, nach dem überraschenden Ende in der Vorrunde. 2 Monate lang war öffentlich nichts von Bundestrainer Löw zur Weltmeisterschaft zu hören. Aber heute. Philipp Nagel berichtet aus München über eine bemerkenswerte Selbstanklage und künftige Veränderungen in der Nationalmannschaft.
Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser mit Spannung erwarteten Analyse: Thomas Schneider ist nicht mehr Co-Trainer, sondern soll künftig die Scouting-Abteilung leiten. Der Betreuerstab soll verkleinert werden. Fannähe wird wieder großgeschrieben. Semih Khedira wird vorerst nicht mehr nominiert. Zu Mesut Özil gab es seit seinem Rücktritt keinen Kontakt. Und Bundestrainer Löw hat erkannt, dass die Zeit seines dominanten Ballbesitzfußballs abgelaufen ist. Speziell bei diesem Punkt sparte Löw auch nicht mit Selbstkritik.
Das war meine allergrößte Fehleinschätzung und mein allergrößter Fehler, dass ich geglaubt habe, mit diesem dominanten Spiel, mit diesem Ballbesitz, dass wir da zumindest durch die Vorrunde kommen.
Zusammenfassen lassen sich diese Erkenntnisse bzw. Lehren aus dem WM-Debakel mit dem Satz: So viel ändert sich nicht. Viele von Löws Ausführungen klangen nach: Weiter so, wir packen das schon. Aus den von Präsident Reinhard Grindel angekündigten gravierenden Veränderungen sind höchstens inhaltsvolle Anpassungen geworden. Ob diese aber auch ausreichen werden, um die sportliche Wende einzuleiten und verloren gegangene Sympathien bei den Fans zurückzuerlangen, bleibt abzuwarten.
Wir stehen alle jetzt unter besonderer Beobachtung und natürlich unter einem besonderen Druck. Dessen bin ich mir schon auch bewusst.
Bereits das erste Spiel gegen den neuen Weltmeister Frankreich in der Nations League nächste Woche Donnerstag in München soll also einen Neustart markieren.
Unabhängig jetzt mal von einem Ergebnis, aber wir müssen ein klares Zeichen setzen in vielen Bereichen und das wird wichtig sein. Ansonsten bin ich absolut überzeugt. Ich bin überzeugt von unserer Klasse und von unserer Qualität.
Die sich ja auch nur geringfügig geändert hat. Özil und Gomez sind zurückgetreten, Khedira und Rudi wurden nicht nominiert. Dafür neu dabei sind Kai Havertz von Bayer Leverkusen, der Hoffenheimer Nico Schulz und der frisch von Schalke zu Paris gewechselte Thilo Kehrer. Selbstkritik übt aber auch Teammanager Oliver Bierhoff, der sich in seiner Analyse vor allem auf die Außenstellung der Mannschaft konzentrierte. Sein Fazit fasst das peinliche WM aus, aber vielleicht sogar am besten zusammen.
Einfach ausgedrückt muss ich sagen, uns hat einfach die richtige Einstellung gefehlt. Wir sind selbstgefällig aufgetreten und haben eigentlich unseren Erfolg und auch die Unterstützung unserer Fans für zu selbstverständlich gehalten.
Reicht der WM-Absturz am Ende also möglicherweise sogar aus, um bei den Spielern und Verantwortlichen den Reset-Knopf zu drücken? Braucht es möglicherweise gar keinen radikalen Neuanfang, wie von so vielen gefordert? Löw und Bierhoff haben diese Frage in ihrer Analyse jedenfalls verneint. Und genau daran werden sie sich jetzt messen lassen müssen, denn der WM-Bonus ist aufgebraucht.
18.44 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Zum Schutz vor Hackerangriffen soll es demnächst in Deutschland eine Agentur für Cybersicherheit geben. Eine Einrichtung, die gemeinsam vom Innen- und vom Verteidigungsministerium aufgebaut wird und die im kommenden Jahr ihre Arbeit aufnehmen soll. Einzelheiten von Andreas Reuter.
Ursula von der Leyen ist für die äußere Sicherheit zuständig, Horst Seehofer für die innere. Im Kampf gegen Hackerangriffe und Cyberkriminelle tun sich beide jetzt zusammen. Denn der Innenminister beobachtet,
dass die Anzahl an Schwachstellen und offenen Sicherheitslücken von IT-Systemen nach wie vor erschreckend hoch ist. Cybercrime ist eine echte Wachstumsindustrie,
in die auch Verteidigungsministerium und Innenministerium investieren wollen. Gemeinsam gründen sie eine neue Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Schnell und mutig soll da die Forschung gefördert werden. Auch das Risiko, dass nicht alle Projekte immer gleich zum Erfolg führen, soll dabei in Kauf genommen werden. Denn, so Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen,
ist es von vitalem eigenen Interesse, früh in dieser Forschung mit drin zu sein und sich einzuklinken. Wir müssen schneller sein als die Angreifer und die Täter. Und wir müssen besser aufgestellt sein.
Die Ministerin nannte die amerikanische DARPA als Vorbild. Jene Agentur des US-Militärs, der immerhin die Erfindung des Internets von GPS und Sprachkennung im Handy zu verdanken sei. Horst Seehofer sagte, man wolle mit der neuen Agentur auch die digitale Souveränität Deutschlands stärken.
Als Bundesregierung können wir nicht tatenlos zusehen, wenn der Einsatz sensibler Informationstechnik mit hoher Sicherheitsrelevanz in Deutschland von Drittstaaten kontrolliert wird.
Kritiker etwa von den Grünen allerdings bemängeln, dass hier auch das Prinzip Angriff ist die beste Verteidigung gefördert werde. Dass die neue Agentur auch gezielt in Technologien investieren soll, mit deren Hilfe der Staat seinerseits Hackerangriffe ausführen kann. Schlagwort Hackback. Horst Seehofer machte daraus auch kein Geheimnis.
Ich bin entschieden dafür, dass wir uns immer nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit die politischen und rechtlichen Rahmen schaffen für ein abgestuftes Vorgehen, wo am Ende in einer besonderen Situation auf einer klaren Grundlage für den zivilen Bereich auch dieser, wie wir sagen, der Gegenangriff sozusagen ermöglicht werden soll.
Und auch Ursula von der Leyen sagte, die Fähigkeiten zu eigenen Cyberattacken müssten Innen- und Verteidigungsministerium haben.
Auf einem ganz anderen Blatt Papier steht, ob man sie einsetzt. Wir haben ganz klare Regeln für den Einsatz, sowohl in der analogen Welt, die gelten genauso in der virtuellen Welt, also klare Formen des Mandates und der Einsatzregeln, die bestimmt sind und die damit auch begrenzen, was man wie einsetzt. Aber die Fähigkeiten, das ist ein Instrument, das man entwickelt.
Verteidigungsministerin von der Leyen zur neuen Agentur für Cybersicherheit. In Berlin wurde heute der Opfer deutscher Kolonialherrschaft gedacht. Es geht um die Volksgruppen der Herero und Nama. Im heutigen Namibia, damals Deutsch-Südwestafrika, wurden sie brutal bekämpft, ihre Aufstände grausam niedergeschlagen. Sterbliche Überreste der Menschen wurden geraubt und zu angeblicher Rassenforschung nach Deutschland gebracht. All das kam heute bei einem Festgottesdienst in Berlin zur Sprache. Anschließend wurden mehrere Gebeine an eine Delegation aus Namibia übergeben. Thomas Klatt berichtet über die feierliche Zeremonie und die Proteste dagegen.
Stummer Protest vor der französischen Friedrichstadtkirche am Berliner Gendarmenmarkt. Respekt, Wiedergutmachung, Entschuldigung steht auf ihren Schildern. Herero- und Nama-Aktivisten sind eigens dafür angereist. Drinnen haben sich Vertreter der deutschen und namibischen Regierung versammelt, um nach einem evangelischen Gedenkgottesdienst 27 Schädel und andere Leichenteile zurückzugeben. Die meisten Relikte stammen von getöteten Herero und Nama. Deren Nachkommen sind mit dem Gottesdienst allein aber nicht zufrieden. Esther Utjua Munyange, Vorsitzende der Over Herero Genocide Foundation Opferinitiative.
It is shocking.
Die Haltung der deutschen Bundesregierung gegenüber den Herero und Nama ist schockierend. 1951 hat Kanzler Konrad Adenauer die Schuld am Holocaust anerkannt. Willy Brandt kniete sich 1970 in Warschau als Geste der Entschuldigung an die Polen nieder. Aber da ging es um Weiße. Herero und Nama sind schwarz. Sie sind Afrikaner. Aber wir sind auch Menschen. Eine Entschuldigung und Entschädigung ist auch für uns möglich.
Bis heute habe sich die Bundesregierung nicht bei den Herero und Nama für das Leid entschuldigt, das ihnen während der Kolonialzeit in Deutsch-Südwestafrika angetan wurde. Eine Entschuldigung der einzigen SPD-Entwicklungsministerin Wiczorek-Zoyl lassen sie nicht gelten. Ihre Toten seien einfach als Forschungsobjekte nach Deutschland verbracht worden. Dass nun auch die evangelische Kirche in Deutschland EKD mitspiele und hier einen Gedenkgottesdienst organisiere, ohne sich für Reparationszahlungen einzusetzen, kritisieren die Demonstranten auch. Die verantwortliche EKD-Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber.
Das eine ist die Rückgabe der Gebeine, die schon wirklich aus meiner Sicht absolut überfällig gewesen ist. Und das hat erstmal mit den Reparationsforderungen überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich ein anderer Akt.
Das fortwirkende Unrecht müsse überwunden werden, sagte die Bischöfin im Gottesdienst. Deutliche Worte zum Thema Entschädigungszahlungen aber gab es hier nicht. Schätzungsweise bis zu 90.000 Herero und Nama sind den Deutschen im Kolonialkrieg zum Opfer gefallen. Seit 3 Jahren verhandeln nun Deutschland und Namibia um die Rückgabe aller sterblichen Überreste und um Ausgleichszahlungen. Die Herero- und Nama-Vertreter selbst sitzen auch hier nicht mit am Tisch. Sie verklagten nun auf eigene Faust die Bundesregierung vor einem US-Gericht auf Schadenersatz.
Kommende Woche will die EU mit den Haushaltsberatungen für die nächsten 7 Jahre starten, damit man noch vor der Europawahl im Mai durch ist mit dem Thema. Aber Italien stellt sich quer. Wegen des Streits um die Flüchtlingspolitik hat der italienische Vizeministerpräsident mit einer Blockade gedroht. Wenn die anderen EU-Staaten Italien keine Flüchtlinge mehr abnehmen, werde man gar nichts mehr in den EU-Haushalt einzahlen. Karin Bentsch berichtet aus Brüssel über das komplizierte Geben und Nehmen in der Europäischen Union.
In den EU-Haushalt zahlt jedes der 28 Mitgliedsländer rund 1% seines Bruttoinlandsprodukts ein. Viel wichtiger ist aber die Frage, wie viel Geld jedes Land wieder herausbekommt. Italien hat im vergangenen Jahr rund 12 Milliarden Euro an Brüssel überwiesen, dann aber etwa 10 Milliarden Euro wieder zurückbekommen, zum Beispiel für Landwirtschafts- und Regionalpolitik. Die Italiener würden sich mit einer Blockade des EU-Haushalts ins eigene Fleisch schneiden, sagt der SPD-Europaabgeordnete Geier.
Wenn sie die Zahlungen der EU blockieren, blockieren sie auch Zahlungen an italienische Bauern, an italienische Forscher, an italienische Regionen, die mit dem Geld eigentlich planen.
EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger von der CDU hat die italienische Regierung davor gewarnt, die anstehenden Verhandlungen über das Budget zu blockieren. Der neue EU-Haushalt gilt ab 2021 für dann 7 Jahre. Die Drohungen aus Rom sind nicht ernstzunehmend, sondern populistische Politik, meint der grünen Europaabgeordnete und Finanzexperte Sven Giegold.
Das ist doch eher heiße Luft aus Italien. Italien ist genauso abhängig von Auszahlungen aus dem EU-Budget, wie das EU-Budget abhängig ist von Einzahlungen aus Italien. Am Ende ist das Säbelrasseln vor den Haushaltsverhandlungen, die jetzt anstehen.
Recht hätten die Italiener allerdings mit ihrer Forderung nach einer fairen Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas. Aber mit dem Holzhammer sei das nicht durchzusetzen. Von der Bundesregierung erwarten wir, dass sie Bewegung in die festgefahrene Verteilungspolitik bringt, fordert der grüne Politiker Giegold.
Notfalls auch nur mit den Staaten da voranschreitet, die bereit sind, das zu unterstützen. Wir können nicht ewig auf Ungarn und Polen warten.
Ungarn und Polen gehören zu den Ländern, die sich seit Jahren gegen einen europäischen Verteilungsmechanismus sperren und keine Flüchtlinge aus Italien oder sonst woher bei sich aufnehmen wollen. Interessant ist, dass ausgerechnet Ungarn und Italien nun eine Allianz der Migrationsgegner schmieden wollen. Die populistischen und rechtsextremen Regierungen blockieren sich gegenseitig, meint der SPD-Politiker Jens Geier.
In Österreich, in Ungarn, in Polen, in Tschechien, die dann genau sagen, so eine Verteilung nach Quoten über die EU kommt überhaupt nicht in Frage.
Eigentlich müsste der italienische Innenminister Matteo Salvini den ungarischen Regierungschef Viktor Orban und alle anderen populistischen und rechten Regierungen in Europa auffordern, Italien ankommende Flüchtlinge abzunehmen. Aber darüber sehen die Italiener in Rom offenbar großzügig hinweg.
Jedes Jahr am letzten Sonntag im März und am letzten Sonntag im Oktober werden in der Europäischen Union die Uhren umgestellt. Für viele Menschen ein Ärgernis, weil es umständlich ist, weil der Biorhythmus nicht mitkommt und weil die erhofften Energiespareffekte gleich null sind. Die EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker hat die Bürger befragt. Im Internet konnte man einen Monat lang abstimmen. Ralf Siener war in Brüssel dabei, als das Ergebnis bekannt gegeben wurde.
Das Juncker-Team ist hörbar stolz auf die bisher erfolgreichste Umfrage einer EU-Kommission in der Geschichte der Europäischen Union. Über 4,6 Millionen Europäer haben sich an der sogenannten öffentlichen Konsultation zur Sommerzeitregelung beteiligt. So viel wie nie zuvor, betont Junckers Chefsprecher in Brüssel. Und selbst der Hinweis, dass dies ja immer noch weniger als 1% der EU-Gesamtbevölkerung ist und rund 65% der Teilnehmer aus Deutschland stammten, beeindruckt Junckers Sprecher nicht.
Citizens from all EU member states took part in this public consultation.
Bürger und Interessengruppen aus allen EU-Staaten haben an dieser Umfrage teilgenommen, betont das Juncker-Team im Klartext. Die EU-Kommission betrachtet das Abstimmungsergebnis durchaus als ein europäisches Votum und wegen der vergleichsweise hohen Teilnehmerzahl als einen Beleg für ihre eigene Bürgernähe.
It was us that wanted a public consultation.
Wir waren es, die diese Konsultation wollten, betont Junckers Chefsprecher. Und entsprechend ernst nimmt die Kommission das Ergebnis. Über 80% der Beteiligten sprechen sich gegen die halbjährliche Zeitumstellung aus.
Die Europäische Kommission muss so schnell wie möglich einen Vorschlag für die Abschaffung der Zeitumstellung vorlegen,
fordert Peter Liese, der gesundheitspolitische Sprecher der konservativen EVP-Fraktion.
Wir im Parlament und der Ministerrat sollten es noch vor der Europawahl im Mai endgültig regeln.
Zunächst aber berät die Juncker-Kommission während einer Klausurtagung in dieser Woche über mögliche Konsequenzen aus der von ihr initiierten Befragung. Und so deutet alles darauf hin, dass die für die Richtlinie zur Zeitumstellung zuständige EU-Kommissarin Violetta Bulc den Vorschlag präsentiert, die halbjährliche Zeitumstellung abzuschaffen.
Heisina war das aus Brüssel. Nur einen Tag, etwas mehr als 24 Stunden lang, stand in Wiesbaden eine goldene Statue des türkischen Präsidenten Erdogan. Dann wurde sie entfernt, auf dringendes Anraten der Polizei, wie der Wiesbadener Oberbürgermeister heute mitteilte. Eigentlich sollte die 4 Meter hohe Statue bis Sonntag stehen bleiben, im Rahmen des Kunstfestivals Biennale. Aber weil es so viele hitzige Diskussionen und Rangeleien gegeben hatte und weil die Polizei weitere Proteste befürchtete, wurde die Betonstatue abgebaut. Volker Siefert hat sich in Wiesbaden umgehört.
Am Tag danach trifft man nur wenige Menschen in der Wiesbadener Innenstadt, die dem 4 Meter hohen Betondubel Erdogans eine Träne nachweinen.
Schade, ich wollte auch sehen. Ich liebe Erdogan deswegen.
Aber dass die Stadt das genehmigt hat, dass die den da hinstelle und 3 Polizisten abgestellt, den zu bewachen, kostet doch all Geld.
Das ist nett, aber die haben ohne Hirn gearbeitet. Leute, das muss ich ehrlich sagen. Nur die Leute aufhetzen.
Also derjenige, der das guten Willens gemacht hat, der soll sich bitte hier bei einigen entschuldigen und zumindest mal erklären, was für ihn dahinter stand, außer provozieren zu wollen.
Einen Tag lang war die Statue für Erdogan-Fans und Gegner Pilgerstätte. Zu ihren Füßen war es mitunter zu hitzigen Debatten gekommen. Und es sollen sich, laut Polizei, aus dem gesamten Bundesgebiet Polittouristen angekündigt haben, so Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gehrig.
Es gab den ganzen Tag über ausgesprochen viele und gute Diskussionen auf dem Platz, immer wieder auch mal sehr emotional geführte. Gegen Abend verdichtete sich dann das vereinzelt Pöbelereien, Schlägereien und Beschmutzungen der Statue an Massivität zugenommen haben. Das hat dazu geführt, dass wir die Anzahl an Sicherheitskräften sukzessive erhöhen mussten und nach Rücksprache am späteren Abend mit der Landespolizei und auf deren Anraten und die Information, dass sie nicht dauerhaft die Sicherheit gewährleisten können, haben Bürgermeister Franz und ich entschieden, dass wir am späten Abend die Statue abbauen lassen.
Genehmigt hatte die Stadt die Statue im Rahmen des Kunstfestivals Biennale bis kommenden Sonntag. Veranstalter ist das Wiesbadener Staatstheater. Dessen Intendant wurde von Gehrig in der Nacht über den Abbau informiert.
Es ist immer ein schmaler Grat zwischen Schutz der Kunstfreiheit, die wir den ganzen gestrigen Tag sichergestellt haben, mit einem immer weiter anwachsenden Kräften der Sicherheitsbehörden und dem Schutz von Sicherheit und Ordnung für unsere Bevölkerung.
Nur wenige Meter von dem Ort, wo die goldene Erdogan-Statue stand, hat die Biennale ihr Büro. Die Macher wirken am Tag danach über den Abbau geknickt. Für sie spricht Katrin Lutz.
Wir gehen davon aus, dass die Stadt ihre guten Gründe gehabt haben wird aus Sicht der Stadt. Das werden wir jetzt herausfinden. Nichtsdestotrotz hätten wir die Skulptur natürlich nicht aufgestellt, wenn wir nicht an die Freiheit der Kunst glauben würden.
Die Feuerwehr habe das Erdogan-Dubel sorgsam abgebaut und unbeschadet verladen, sagt sie noch. Ob die Kunstfreiheit beschädigt wurde, darüber wird es sicher noch Diskussionen geben. Und wo befindet sich der 2-Tonnen-Koloss OB Gehrig verrät nur so viel.
Die Statue ist in einem sicheren Raum in der Stadt Wiesbaden untergebracht.
Der Künstler könne sich sein Kunstwerk jederzeit abholen, fügt der Oberbürgermeister noch hinzu.
Volker Siefert berichtete aus Wiesbaden. Und das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Mädler.
NDR Info.